Wir wenden uns unserem Thema zu, die Eigenschaften Gottes und was sie für uns bedeuten, wie sich das bei uns auswirkt. Es ist ein herrliches Thema, über Gott einmal sich Gedanken zu machen. Wir haben bedacht, einige grundsätzliche Eigenschaften. Gott ist groß, Gott ist gut. Heute Abend möchte ich ein etwas schwieriges Thema aufgreifen. Ich hoffe, man hat genügend Denkenergie mitgebracht. Es ist das Thema der Dreieinigkeit. Es gehört zum Wesen Gottes, dass er drei in eins ist. Und diesen Gedanken, diese Wahrheit wollen wir heute Abend bedenken. Zuerst etwas über seine Einheit und dann über seine Dreiheit. Zu seiner Einheit gehört, dass Gott einzig ist. Es gibt nur einen Gott. Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist hier eindeutig und betont. Galater 3, Vers 30. Ganz kurz sagt Paulus, Gott ist einer. Nicht zwei, nicht drei, nicht tausend. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel. Dieses Wort gehört zum grundsätzlichsten Bekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich es allein bin und ist kein Gott neben mir. Jesaja 44, Vers 6. Außer mir ist kein Gott. Jesaja 45, Vers 18. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Diese Wahrheit muss heute aufs Neue, aufs Podest gestellt werden, auf den Leuchter, in einer Zeit, die ganz anderes betonen will. Weil der Herr der einzige Gott ist, darum heißt es folgerichtig in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das will bedacht werden, mit aller Kraft, mit der ganzen Seele, von ganzem Herzen Gott zu lieben, wirklich lieb zu haben. Psalm 81, Vers 10. Kein anderer Gott sei unter dir und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten. In einer Predigt zu diesem Thema sagte der Bibellehrer Peter Engler, was ergibt sich aus dem allem für uns? Zunächst einmal, dass wir allen Göttern den Abschied geben müssen. Jetzt soll man nicht zu schnell sagen, man hätte keine. Ob es sich nun dabei um östliche Gottheiten handelt, um das eigene Ich, um andere Menschen oder um vergötzte Gegenstände und Sachen, wir müssen alle diese Götzen entthronen. Die unweigerliche Folge der Entthronung der falschen Götter aber wird sein Freude. Wenn Gott in meinem Leben wieder zu seinem Recht kommt, dann bricht die Freude aus. Dann wird uns das plötzlich wieder ganz neu und groß vor Augen stehen, was das heißt, dem lebendigen Gott zu dienen, ihn zu kennen, ihn im Herzen zu haben. Zuletzt bedeutet das alles, dass wir uns auch mit dem Gedanken befassen müssen, in den nächsten Jahren um des Glaubens an diesen einen Gott willen, vermehrt zu leiden. Wenn wir den Glauben an den einen Gott hochhalten, wird uns die Welt zunehmend in die Ecke stellen. Hoffentlich haben wir dann den Herrn alle Zeit vor Augen und zu unserer Rechten, wie der Psalmist das sagt, damit wir fest bleiben. Denn geht es auch durch Trübsal, die ja schon vorausgesagt ist, so dürfen wir doch wissen, wir stehen auf der Seite des wahren Gottes, und wer auf seiner Seite steht, wird ganz am Schluss zu den großen Siegern gehören, selbst wenn er hier auf Erden untergehen sollte. Gottes Dreiheit. Gott ist in seinem Wesen dreieinig. Gemeint ist damit, dass er zur gleichen Zeit ein Wesen und drei personale Ausdrucksformen hat. Als solches wird das Wort Dreieinigkeit in der Bibel nicht erwähnt. Es gibt aber auch andere Wörter, die nicht in unserer Bibel stehen, die Lehre darüber aber wohl. Es geht um die eine Wahrheit, die sich aus der Einheit vieler Bibelstellen ergibt. Die Dreieinheit Gottes ist für viele Menschen ein Problem. Im protestantischen Raum, im katholischen, besonders bei den Zeugen Jehovas, bei den Juden und bei den Anhängern des Islams. Wie kommen wir zu der Dreieinigkeitslehre aus der Heiligen Schrift? Wenn das Wort nicht in der Bibel steht, wieso kommen wir zu diesem Gedanken? Die Schritte sind folgende. Zunächst stellt man anhand der Schrift fest, Gott ist mehrzählig. Bei genauem Hinschauen entdeckt man dann, dass diese Mehrzahl auf drei beschränkt ist. Ein dritter Schritt stellt heraus, dass Gott im Grunde ein Wesen hat. Die Schlussfolgerung lautet dann, wenn Gott mehrzählig, nämlich dreizählig ist, gleichzeitig aber einer ist, dann ist er eben drei in einem, eine Dreiheit oder Dreieinheit. Wir wollen das im Einzelnen nun nachvollziehen. Wir stellen zuerst fest, Gott wird als eine Mehrzahl betrachtet. Wie geschieht das? Wie tut die Bibel das? Erstens, es kann die Mehrzahl gebraucht werden, wenn von Gott die Rede ist. In 1. Mose 1 zum Beispiel, in Vers 26, wo das Vorhaben Gottes zu Menschen zu schaffen bekannt gegeben wird. In Kapitel 3, Vers 22 haben wir das wieder. Und in Kapitel 11, Vers 7 bei Babel. Dort spricht Gott an diesen Stellen von sich selbst in der Mehrzahl, uns, wir. Zum Beispiel heißt es in Kapitel 1, lasst uns Menschen machen. Kritiker halten entgegen, dass dieses die Form eines königlichen Plurals wäre, wie frühere Könige in der Mehrzahl von sich sprachen, wir, uns und so weiter, so würde auch Gott hier als König, als der große Schöpfergott, von sich in der Mehrzahl sprechen. Nun, wenn das behauptet wird, dann müssen wir dem einmal nachgehen. Stimmt das? Wie meint die Bibel ihre Mehrzahläußerung, wenn sie von Gott spricht? Wie meint sie das? In der Geschichte der Menschheit ist das zwar so vorgekommen, dass Könige in der Mehrzahl sprachen, auch deutsche Könige. Aber trifft dieses auch für die Heilige Schrift zu? In ihr stellt man fest, dass die Könige von sich selbst nicht in der Mehrzahl sprechen. Weder Nebukadnezar als ein heidnischer König, der auch in der profanen Geschichte als ein großer zu finden ist, noch hebräische Könige wie David und andere, auch Pharao in Ägypten spricht in den biblischen Berichten von sich nicht in der Mehrzahl, nur ich. Wir können spätere Gepflogenheiten also nicht einfach einer früheren Zeit zuordnen. So geht es nicht. Andere behaupten wiederum, Gott habe Engel in sein Sprechen einbezogen, als er vorhatte, die Welt zu schaffen oder Menschen zu schaffen. Aber Jesaja Kapitel 40, Verse 13 und 14, sagt eindeutig, dass Gott niemanden zu Rate zog, als er die Welt schuf. Er war allein. Nur mit sich selbst hat er, in Anführungsstrichen, überlegt. Es dürfte ein innertrinitarisches Gespräch, also zwischen den drei, stattgefunden haben, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen. Und möglicherweise wird es deshalb so formuliert, wir geben zu, es ist selten, aber an dieser Stelle vielleicht deshalb, weil der Mensch zu einem Bilde Gottes geschaffen wird und der Mensch ist ja ein mehrzähliges Wesen. Ein anderes Beispiel für das Sprechen in der Mehrzahl über Gott ist das alttestamentliche Wort für Gott. Es gibt im Hebräischen im Grunde drei Begriffe, die für Gott gebraucht werden. Elohim, Adonai und Yahweh. Bei Elohim zeigt die Endung ihm die Mehrzahl an. Wenn wir zum Beispiel von Cherubim oder Seraphim sprechen, das ist die hebräische Form. Ihm heißt einfach Plural. Wir würden im Deutschen sagen Seraphe oder Cherube. Also bei Elohim zeigt die Endung ihm die Mehrzahl an. Gott gebraucht diese Bezeichnung in seinem Reden von sich, wenn er sich als eine Person bezeichnet. Also Mehrzahl, aber eine Person. In seiner Schrift »Wie können drei eins sein?« erklärt der jüdische Hebraist Rabbi Zvi Nassi, einstmaliger Dozent für Hebräisch an der Oxford-Universität, dass frühe Schriftforscher im Judentum in diesem Namen bereits eine Dreifaltigkeit erkannt hätten, als sie den Zusammenhang in den Texten, in denen er gebraucht wird, studierten und erforschten. Ich komme noch darauf zurück. In Prediger 5, Vers 7 lesen wir, erstaunlicherweise, das kommt nicht notwendigerweise in allen Übersetzungen zum Ausdruck, weshalb man immer wieder plädieren muss, genauer zu übersetzen. Denn, so heißt es dort, ein Höherer als der Hohe beobachtet und Höhere sind über ihnen. Hier wird in zwei kurzen Sätzen an den erinnert, der höher ist als ungerechte Beamte auf Erden und alles sieht. Nach hebräischem Stil dürfte der zweite Satz der Betonung wegen eine Wiederholung des ersten sein. Wer immer mit dem ersten Hören gemeint ist, die Hören im zweiten Satz, in der Mehrzahl also, bezieht sich zweifelsohne auf den Höchsten, den es gibt, Gott. Das heißt, Gott ist hier der Höhere und die hören zugleich. Kapitel 12 im Prediger, Vers 1, da haben wir Ähnliches. Und gedenke deiner Schöpfer, Mehrzahl, gedenke deiner Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Auch hier muss auf die Mehrzahl geachtet werden, sagte doch unser Herr Jesus, jeder Buchstabe sei von Bedeutung. Ohne Begründung darf bei diesen Stellen nicht von einer königlichen Mehrzahl gesprochen werden. Dass in beiden Fällen, also in Kapitel 5 und in Kapitel 12, von Gott in der Mehrzahl gesprochen wird, überrascht nicht den, der gelernt hat, dass Gott der Geist jedem Wort der Schrift seinen sinnvollen Platz gegeben hat. Wer die Schrift kennt, der notiert sich das, ist aber nicht sonderlich überrascht. Interessanterweise wird die Dreieinigkeit im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament gelehrt. Wir stellen weiter fest, eine Mehrzahl an Personen wird Gott genannt. Nicht nur wird von Gott als Person in der Mehrzahl gesprochen, jetzt haben wir den anderen Gedanken, es gibt mehrere Personen, die alle Gott heißen. Und zwar der wahre Gott. Erstens, wir haben zwei, die beide Gott heißen in folgenden Versen. Psalm 45, Verse 7 und 8, und es gibt noch andere Stellen. Ich habe hier nur der Zeit wegen eine Auswahl getroffen. Übrigens mehr ausführlicher in dem Buch, das auf dem Tisch liegt, die Lehre von Gott. Dein Thron, heißt es in Psalm 45, dein Thron, Gott, besteht immer und ewiglich. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. Du liebtest Gerechtigkeit und hasstest Gesetzwidrigkeit. Deswegen, Gott, salbte dein Gott dich mit Öl des Frohlockens im Vorzug vor deinen Gefährten. Hier ist sowohl der angesprochene Gott als auch ein weiterer, der diesen Gott gesalbt hat, Gott. Ein zweites Beispiel, wir haben zwei, der eine heißt Jahweh und der andere Herr mit dem Gottesnamen Herrn. Im Psalm 110, Vers 1, ein Beispiel aus mehreren, wird berichtet, Jahweh sagte zu meinem Herrn, ich lese absichtlich so, weil wir zwei verschiedene Gottesnamen hier haben. Jahweh sagt zu Adonai, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Herr übersetzt den Gottesnamen Adonai. Damit ist Davids Gott gemeint. Zu dieser Gottesperson spricht aber ein anderer, der Jahweh heißt, der Gott Israels ist. Wir haben also zwei, die Gott heißen. Dann haben wir Jesus als Gott und Gott nebeneinander. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott zugewandt, und das Wort war Gott. Gott war Gott zugewandt. Das Wort, bekanntlich Jesus Christus, ist Gott und ist bei einem anderen, der ebenfalls Gott ist. Dann haben wir Stellen, wo Jesus, Jahweh und Gott, drei Personen, drei, die Gott sind, nebeneinander stehen. Markus 1, Vers 1 bis 3. Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, wie geschrieben ist in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Der Name dessen, von dem in Vers 2 dieser Stelle und 3 die Rede ist, wird in Vers 1 angegeben. Herr, im Zitat in Vers 3, gibt den Gottesnamen Jahweh aus Jesaja 40, Vers 3 wieder. Markus zitiert ja aus dem Alten Testament, aus Jesaja. Der in Vers 2 angesprochene ist Jesus Christus, in Vers 1. Dieser ist aber in der zitierten Stelle, in Malachi 3, Vers 1 dieses Mal, derjenige, der in der ersten Person durch den Propheten spricht. Und das ist Gott. Nach Malachi 1, Vers 1 ist der Sprechende Jahweh. Zweimal wird also Jesus Christus in Markus 1, 1 bis 3 Jahweh genannt, wird aber von Gott, dessen Sohn er ist, unterschieden. Im Grunde haben wir zwei Götter. Nächstes Beispiel, Jahweh und der Schöpfer. Jesaja 48, Vers 16. Diese Stelle will ebenfalls genau gelesen werden. Kommt zu mir, spricht Gott, kommt zu mir in meine Nähe. Hört dieses. Nicht habe ich von Anfang im Verborgenen gesprochen. Von der Zeit an, als es geschah, bin ich da. Und jetzt hat der Herr, Jahweh, mich gesandt und sein Geist. Zwei haben einen anderen gesandt. Für die Verse 12 bis 16, die eine organische Einheit sind, wird nur ein Sprecher angegeben, der Schöpfer, Vers 3. Dieser wird aber von Jahweh gesandt. Das heißt, der Sprechende ist der, der später Jesus heißt. Der wird von Gott, Jahweh, gesandt und der Geist sendet ihn ebenfalls. Jesus ist vom Gott und dem Heiligen Geist in die Welt gesandt worden. Ein weiteres Beispiel, wo wir Herr, Geist und wieder Herr haben. 2. Korinther 3, Vers 17. Aber der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, Herr des Herrn. Also der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Der Heilige Geist ist der Herr, also Gott, und doch wird er als Geist des Herrn von Gott unterschieden. Ein weiteres Beispiel, der Messias, der ja Gott ist und Gott. Nach Jesaja 9, den Versen 5 und 6, ist der Messias Gott selbst. Doch wird er in Micha 5, 1 bis 3 noch von Gott unterschieden. Ein letztes Beispiel, ein Engel und Gott. Die beiden Gottesbegriffe Jahweh und Elohim werden von einem Engel unterschieden, der aber ebenfalls Jahweh und Elohim heißt. In 1. Mose 16 erscheint der Hagar ein Engel, Vers 13. Dieser heißt Jahweh und heißt auch Elohim. Er wird aber von Jahweh noch unterschieden. So haben wir mehrere Gottheiten. Ein weiterer Schritt. Wir haben jetzt zwei Schritte getan. Von Gott wird in der Mehrzahl gesprochen und es ist eine Mehrzahl, die Gott heißt. In einem weiteren Schritt stellen wir fest, Gottes Mehrzahl ist drei. Die Mehrzahl Gottes stellt sich heraus als nicht mehr, aber auch nicht weniger als drei. Wenn man die Bibel studiert, stellt man fest, dass sie Gott immer wieder in der Mehrzahl beschreibt, aber es sind nie mehr als drei, andererseits mindestens drei. Erstens zu diesem Lehrsatz. Die Mehrzahl ist nicht mehr als drei. Wir schränken also ein. In keinem der Texte, in denen Gott in mehrzähliger Form erscheint, begegnen uns mehr als drei Personen auf einmal. Zum Beispiel, der Messias, stellt sich heraus, ist der Sohn Gottes. Die zwei können wir also identifizieren. Matthäus 16, Vers 16, ich nenne jetzt nur Schriftstellen. Johannes 20, Vers 31 und Hebräer 1, die ersten drei Verse. Dann stellen wir fest, dass Jesus identisch ist mit Jahwe. Man vergleiche folgende Stellen. 4. Mose 21, Verse 6 und 7. Die vergleiche man mit 1. Korinther 10, Vers 9. Im Neuen Testament wird immer wieder aus dem Alten Testament zitiert. Vergleicht man die Stellen, kommt man zu interessanten Ergebnissen. Oder Psalm 68, Vers 19 mit Epheser 4, 7 und 8. Oder Psalm 102, 25 bis 28 mit Hebräer 1, 10 bis 12. Und es geht so weiter. Eine Anzahl von Stellen, zum Beispiel aus Jesaja mit neutestamentlichen Texten. Weiter. Die Zahl ist nicht weniger als drei. Der Vater wird vom Sohn unterschieden, in Johannes 1, Vers 1 zum Beispiel, an einigen Stellen im Johannesevangelium. Der Sohn wird vom Geist unterschieden, ist nicht derselbe. Es gibt Christen, die sind Unitarier, die glauben, dass Gott nur eine Person ist, wirklich. Jesus und der Geist sind eins, der Jesus und der Geist und der Vater sind eine Person. Es ist dasselbe, austauschbar. Man denkt wahrscheinlich eher an eine chronologische Dreieinigkeit. Das habe ich auch in der Schweiz erlebt, überraschenderweise übrigens, als ich gerufen wurde, in einem Missionswerk zu sprechen. Es war ein kleinerer Kreis, sie haben Ausländermissionen betrieben. Und dann stellt sich heraus, der Leitende ist ein Anhänger der chronologischen Dreieinigkeit. Das heißt, der eine Gott hat sich geoffenbart, zuerst als Vater, dann als Sohn und dann als Heiliger Geist. Also geschichtlich, aber immer dieselbe Person. Wir haben solche in Kelowna, die so denken. Aber ich frage mich, ich komme nicht zurecht damit, ich frage mich, zu wem hat denn Jesus gesprochen, als er zu Gott gebetet hat? Und es gibt noch andere Probleme natürlich, gerade solche Texte, die wir hier gelesen haben. Aber nicht jeder macht sich die Mühe, dem allem nachzugehen. Also, es handelt sich um nicht weniger als drei. Der Vater wird vom Sohn unterschieden, der Vater wird vom Geist unterschieden. In Johannes 14, Vers 26, ich werde den Vater bitten und er wird den Geist senden. Kapitel 15, Vers 26 ebenfalls. Dann der Sohn wird aber auch vom Geist unterschieden. In Lukas 1, Vers 35, wo der Geist der Vater des Sohnes wird, durch die Maria. Und Johannes 16, auch im ersten Korintherbrief. Dann weiter, die drei der Gottheit treten nun simultan in Erscheinung. Diese Zahl, nicht mehr als drei, aber nicht weniger als drei, die haben wir an einer ganzen Anzahl von Stellen gleichzeitig auf der Bühne des Textes. Zum Beispiel in der Sendung des Messias, ich habe das eben gelesen aus Jesaja 48, Gott, der Vater, sendet Gott und der Geist sendet diesen Gott, Jahwe. Da haben wir die drei in der Sendung Jesu. Oder im Munde Davids, Matthäus 22, wenn Jesus eine Auseinandersetzung führt mit seinen Gegnern, kurz vor seinem Tode, Matthäus 22, 43 und 40. Da wird aus Psalm 110 zitiert, der Stelle, die wir vorhin hatten. Oder nach der Taufe Christi haben wir ja die drei zur gleichen Zeit da. Jesus steigt aus dem Wasser, er ist Gott, der Messias. Der Vater ist im Himmel und spricht über den Sohn. Und der Geist kommt vom Vater auf den Sohn herab. Da haben wir die drei zur gleichen Zeit. Oder bei der Ankündigung des Heiligen Geistes in Johannes 15, wie schon gesagt, Vers 26. Ich werde den Vater bitten, er wird den Geist senden. Im Sendungsbefehl in Matthäus 28 haben wir einen Namen, aber drei Namen zur gleichen Zeit. Tauft sie in dem Namen, einen Namen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drei in einem. Oder nach der Himmelfahrt in Johannes 14 und anderen Stellen, Apostelgeschichte 2, 33, Petrus erzählt in seiner Verkündigung, Jesus ist gen Himmel gefahren, hat den Geist vom Vater gesandt. Die drei treten da zu simultan auf. Oder beim Beten, bei unserem Beten, Epheser 2, Vers 18. Wir kommen durch den Geist, durch Jesus Christus zum Vater. Durch Jesus Christus bringt der Geist uns zum Vater. Das ist Gebet. Oder dann in der Segnung, eine klassische Stelle, 2. Korinther 13, Vers 13, da betet die Gemeinde, erbittet die Gemeinde den Segen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und so weiter. Ähnliche Stellen haben wir, und es gibt eine Anzahl von anderen Stellen, wo wir sie simultan haben, zum Beispiel Epheser Kapitel 1 und Kapitel 4, 1. Petrus 1, Vers 2, andere Stellen. Trotz der Mehrzähligkeit Gottes spricht die Schrift aber von der Einheit Gottes. Wir haben jetzt herausgestellt, dass Gott eine Mehrzahl ist, und zwar genau genommen eine Dreiheit. Dennoch spricht die Heilige Schrift an anderen Stellen von nur einem Gott. Gott ist einer. Die Schrift sagt, Gott ist im Grunde einer, Gottes Dreiheit ist also eine Einheit. 5. Mose 6, Vers 4, der Herr, dein Gott, ist ein einziger Gott. Und das nehmen wir zu Herzen, das glauben wir. Es ist interessant, dass der bereits erwähnte jüdische Professor in seinen Studien darauf hinweist, dass hier schon andeutungsweise, hier in 5. Mose 6, die Dreieinigkeit vorliegt. Man hätte, sagt er, bereits im alten Judentum von einem dreieinigen Gott gewusst, wenn man es auch noch nicht so klar zum Ausdruck hätte bringen können. Aber man konnte Gott vergleichen mit einem Stamm, mit einer Pflanze, die drei Zweige hatte. Es war ihnen eine Gleichzeitigkeit von eins und drei im selben Wesen denkbar. Zum Schluss einige erklärende Bemerkungen zur Dreieinigkeit. Es gibt nur eine Dreieinigkeit, überhaupt, irgendwo. Das macht es schwer, sich vorzustellen, dass Gott eine ist. Denn wir vergleichen ja, dies ist wie das, und dann wird uns das verständlich. So gehen auch Lehrer vor. Aber in diesem Fall haben wir nur ein Exemplar. Das macht es also schwer. Der Mangel an Vergleichen ist aber noch kein Beweis, wenn wir die Logik einbeziehen, dass es sie nicht geben kann, eine Dreieinigkeit. Es gibt nämlich nur einen Gott. Das kann man schon zugeben. Es gibt kein anderes Wesen, das ihm gleich wäre. Und der ist gleich drei in eins. Wir können also kein anderes Beispiel haben. Deshalb sind wir darauf angewiesen. Der dreieinige Gott, weiter, ist der, der die Welt geschaffen hat. und in ihr viele Fingerabdrücke hinterlassen hat. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott mit seiner Hand die Welt, das Universum geschaffen hat, hat er gleichsam seine Fingerabdrücke in der Schöpfung hinterlassen. Es gibt Züge in der Schöpfung, die von der Dreieinigkeit sprechen. Gläubige Naturwissenschaftler weisen darauf hin, dass wir in der von Gott geschaffenen Natur immer wieder einer Dreiheit begegnen und dass die Beziehungen der Einzelnen zueinander immer wieder Ähnlichkeiten aufweisen. Wenn wir gesagt haben, es gibt nur eine Dreieinigkeit, dann ist das relativ, wenn wir jetzt von den Fingerabdrücken sprechen, dann sind das keine genauen Dreieinigkeiten, aber sie reflektieren, sie spiegeln wieder das Wesen Gottes. Ganz entsprechend der Beziehung der Drei in der Dreieinigkeit. So hat zum Beispiel das ganze Universum, alles was da ist, das ganze Universum, die drei Grundbausteine. Alles, was da ist, hat drei Bausteine. Raum, Materie und Zeit. Diese haben eine bestimmte Beziehung zueinander. Raum zu Zeit zu Materie. Jedes dieser drei ist nun wieder aufgeteilt in drei kleinere Bausteine. Zum Beispiel besteht der Raum aus Länge, Breite und Höhe. Die Materie aus Energie, Bewegung und Phänomen, Erscheinung. Und die Zeit aus Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. So läuft sie. Sie kommt aus der Zukunft auf uns zu, wir erleben sie in der Gegenwart und dann wird sie zur Vergangenheit. Jeweils sind es dreierlei, die aber im Wesen eins sind. Es gibt nur eine Zeit. Es gibt nur ein Universum. Die Einheit im Wesen kann drei Ausdrucksformen annehmen. Aber es gibt kein zweites Exemplar, Schöpfung. Eine weitere Erklärung. Die Gemeinde Jesu Christi bekennt heute: Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Sohn. Ich glaube an Gott, den Heiligen Geist. Alle drei sind Gott. Alle drei haben die Eigenschaften Gottes, die seiner Größe, Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart und Ewigkeit. Alle drei haben die Eigenschaften seines Charakterwesens, Liebe und Heiligkeit und alles, was damit verbunden ist. Sie sind alle drei Gott in seinem Wesen und können nicht voneinander getrennt werden. Es handelt sich hierbei nicht um eine Dreigötterei, um drei getrennte Personen, wie wir sie getrennt sind. In unserem heutigen Sprachgebrauch ist Person etwas stark Individuelles. Bei Gott ist das anders. Und deshalb denken wir oft, dass Gott aus drei unabhängigen Personen bestehe. Wir sollten uns üben, auf die Einheit Gottes zu schauen, auch wenn wir an seine Dreiheit denken, damit wir eine gesunde Auffassung von der Dreieinheit bekommen. Gott ist nicht drei und eins, er ist drei in eins. Zahlenmäßig ist er zugleich Singular und Plural. Und seine Mehrfaltigkeit ist eine harmonische. Die Personen in Gott sind einander zugewandt. Sie lieben einander, sprechen miteinander, handeln zusammen. In Wesen und Eigenschaften sind sie gleichartig und gleichrangig. In der Funktion, im Handeln, sind Sohn und Geist in der Heilsgeschichte zu unserem Heil, zwecks unseres Heils, einander und dem Vater unterordnet. Wir haben also gleichzeitig Gleichrangigkeit und gegenseitige Unterstellung. Unterordnung. Das heißt, der Vater ist das Haupt in der Heilsgeschichte, in der Gottheit. Er und der Geist senden den Sohn. Der Vater und der Sohn senden den Heiligen Geist. Die interne Untertänigkeit in der Dreieinheit kennt zwei Phasen, zwei Geschichtszeiten. Sie ist zunächst ein Ausdruck im Stadium der Erniedrigung in der Heilsgeschichte, des Einswerdens mit dem Menschen. Wenn Gott eins wird mit dem Menschen, dann haben wir eine Phase, wo Gott Gott unterordnet ist. Sie ist zunächst ein Ausdruck. Ja. Daher muss man Aussagen Jesu in Bezug auf sein Verhältnis zum Vater nicht zu stark in das eigentliche Wesen der Dreieinigkeit hineintragen. Das ist der Fehler, der manchmal gemacht wird. Jesus sagt, der Vater ist größer als alles, größer als ich. In der Heilsgeschichte, zum Zweck unseres Heils, er drückt nichts aus über sein Wesen als Gott. Als Mensch ist er Gott unterstellt, nicht als Gott. Er ist Gott ebenbürtig und spricht auch so zu ihm. Die interne Untertänigkeit geht über die Zeit der Erniedrigung des Sohnes hinaus. Sie ist immer noch da. Sie steht in Verbindung mit der Durchführung der Pläne Gottes. Auch nach der Himmelfahrt des Sohnes ist der Sohn dem Vater unterstellt, bis zu deren Vollendung, zum Vollendung der Heilsgeschichte, dient der Vater dem Sohn, der Sohn dient dem Vater und der Geist dient im zweiten Leibe, in uns, im Leib Jesu, verherrlicht er den Christus, er dient dem Christus und er dient dem Vater. Diese freiwillige Untertänigkeit ist ein Vorbild für die geisterfüllte Gemeinde in Epheser Kapitel 4, auch in Kapitel 5. Die Dreieinheit ist als solche eine ewige. Jeder der drei ist ewig. Der Sohn ist nie geworden. Er wurde geboren als Mensch, nicht als Gott. Die Dreieinheit ist eine ewige Dreieinheit. Jeder der drei ist ewig, denn Ewigkeit gehört zum Wesen Gottes und alle sind Gott. Dazu gibt es eine lange Reihe von Schriftstellen. Keiner der drei in Gott hat eine Entstehung. Keiner wurde als Gott. Auch nicht innerhalb von Gott wurden sie. Das Ausgehen des Geistes vom Vater ist eines aus dem Raum der Ewigkeit in den der Zeit. Der Geist kommt vom Himmel auf die Erde, wie Jesus vom Himmel auf die Erde kam. Aber das war nicht ein Werden ihres Wesens, sondern ein Werden oder ein Kommen in die heilsgeschichtliche Welt hinein. Es gibt auch keine drei aufeinanderfolgende Offenbarungen des dreieinigen Gottes, wie ich vorhin erwähnte. Dass Gott sich zuerst als Vater offenbart hätte, dann in Jesus als Sohn und später derselbe Gott, der früher Vater und Sohn war, jetzt als Heiliger Geist. Aus solcher geschichtlichen Reihenfolge ließen sich die Texte nicht erklären, in denen gleichzeitig von drei Offenbarungsformen Gottes gesprochen wird. Wir haben ja vorhin gezeigt, dass drei zur gleichen Zeit immer wieder im Raum sind. Obwohl die Gottheit drei zu unterscheidende Wesen kennt, haben sie eine Reihe von Namen gemeinsam. Sie heißen zum Beispiel alle drei Herr. Dazu gibt es eine Reihe von Schriftstellen. Sie heißen alle drei einmal Vater, auch der Sohn, auch der Heilige Geist. Sie heißen alle drei einmal Retter. Und sie heißen alle drei einmal Geist. Das heißt, sie haben diese Gemeinsamkeiten. Alle drei wirken zusammen in der Schöpfung, 1. Mose 1, Johannes 1, in der Auferstehung, wenn wir die Texte sammeln, alle drei hatten Teil an der Auferstehung Jesu, auch Jesus selbst, Johannes 10. Und sie haben, wirken zusammen in der Bewahrung, wenn sie uns bewahren. Der Vater bewahrt uns, der Sohn und der Heilige Geist. Einheit ist als Lehre sehr wichtig. Wichtiger, als wir vielleicht ahnen. Manche meinen, Gott hätte den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja und nein. Gott wollte Gemeinschaft mit dem Menschen haben, aber er war nicht auf diese Gemeinschaft angewiesen. Nicht deshalb schuf er den Menschen, weil er angewiesen war auf Gemeinschaft. Gott war in der Ewigkeit vorher als Dreieiniger vollkommen glücklich. Unter sich. Er hatte Gemeinschaft zu dritt, drei in eins. Diese Gemeinschaft bedurfte keiner Ergänzung. Es ist wichtig für unser Gottesverständnis, dass wir nicht einen einsamen Gott wähnen, bevor es die Schöpfung gibt. Auch in der Lösungsfrage spielt die Gerechtigkeit eines mehrzähligen Gottes eine Rolle. Denn wenn Gott ein stellvertretendes Opfer verlangt, wenn der Mensch nicht selbst umkommen soll, dann fordert er nicht das Leben eines anderen, sondern er gibt sich selbst. Weil er mehrzählig ist, kann er nun zugleich opfern und sich opfern lassen und so mit sich selbst versöhnen. Der mennonitische Professor Augsburger hat uns das einmal gesagt in Basel. Gott ist sein eigener Versöhner. Das war ein sehr guter Vortrag. Das ist ein biblisches Kernzeugnis. Der Heilige Geist ist entgegenkommende Liebe und offenbart sich in Menschengestalt. Und dieser Gottesmensch, Jesus, darf und muss sterben. Gleichzeitig aber ist Gott noch da, trotz dessen, dass Christus stirbt. Während jener stirbt, ist er da. So macht der heilige Gott Versöhnung möglich. Gott ist sein eigener Versöhner. Weil Jesus Gott war, gilt sein vergossenes Blut auch für alle Menschen. Und deshalb gilt auch die kurze Zeit seines Sterbens an unserer Statt für eine ganze Ewigkeit. Er brauchte nicht ewiglich die Hölle zu erleben, um uns zu erlösen. Er ist der ewige Gott. Ewigkeit handelte. Gott versöhnt mit Gott, ohne dabei zu verschwinden. Die Kluft zwischen Mensch und Gott ist so groß, dass nur Gott selbst mit Gott versöhnen kann. Eine niedrigere Auffassung von Christus führt zu einer niedrigeren Auffassung auch von Sünde. Unsere Verderbtheit verlangt nämlich einen unendlich großen Retter. Die Seele findet nur Ruhe in einem göttlichen Christus, in einem Erlöser, der selbst Gott war und ist, der unsere Stelle einnahm und in einem göttlichen Geist, der in uns jetzt und um uns her lebt. Das ist Erlösung. Gott ist der Erlöser. Als Dreifaltiger. Paulus legt der Gemeinde in Epheser Kapitel 4, den Versen 3 bis 6 nahe, im Leben miteinander Einmütigkeit aufzuweisen. Unvermittelt geht er hier über zu einem kurzen Besprechen der Dreieinheit. Ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater. Was soll das? Das fragt man sich. Es ist aber von großer Bedeutung, dass wir einen dreieinigen Gott haben, damit wir als Gemeinde gleichzeitig eine Mehrzahl von Individuen und zugleich ein Leib sein können. Die Gemeinde ist im Bilde Gottes geschaffen. Sie ist ein Leib und doch viele zur gleichen Zeit, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind, der auch nur eins ist, aber drei Mehrzahl in einem. Für die Gemeinschaft ist diese Anschauung also wichtig. Der Gott, der dreieinig ist, hat uns gezeugt, hat eine Gemeinde geschaffen, geboren, in die Welt gesetzt. Und sie trägt dieselben Züge wie er, wenn auch in einem weniger starken Maße. Aber das ermöglicht uns, in Gemeinschaft mit diesem Gott und miteinander zu leben. Weil er der Schöpfer und Retter, eins und drei ist und dann Liebe noch zugleich, wird Individualität gewahrt und Gemeinschaft gewährt. Drei in einem. Wir sind eins in der Gemeinschaft, aber wir bleiben Individuen, weil Gott dahinter steht, ein dreieiniger Gott. Deshalb ist das so in der Gemeinde. Auch das Gemeinschaftsproblem wird hier gelöst. Die Spannung zwischen dem Waagerechten und dem Senkrechten, immer wieder haben wir diese Spannung in der Gemeinde. Bruderschaft oder Führung in der Gemeinde oder Unterordnung, aber Gleichsein. Dieses Problem findet in der Dreieinheit die ideale Lösung. Wir merken, es ist möglich, als Brüder unter Führung zu leben. Oder in der Familie. Alle sind eins. Mann und Frau sind eins. Mann ist aber das Haupt und die Frau folgt ihm. Aber sie sind ein Wesen. Dies ist möglich, weil beide im Bilde Gottes geschaffen sind. Und zwar in einem Bilde eines ganz besonderen Gottes. Zusammenfassend. Die Gemeinde betet, die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Paulus schreibt euch, aber wir beten uns. Die Dreieinigkeit ist heilswichtig. Wer nicht glaubt, dass Jesus Christus Gott ist, kann nicht Christ sein. Wer diesen Glauben nicht durch den Heiligen Geist vollzieht, hat nicht die Möglichkeit, überhaupt an Christus als unseren Erlöser zu glauben. Das kommt vom Heiligen Geist, von Gott. Der Glaube an die Dreieinheit ist nicht nur eine Notwendigkeit, sie ist ein großes Vorrecht. Das haben wir, denke ich, gemerkt. Professor Michel, den ich noch kennenlernen durfte, hat einmal erklärt, Glaubenslehre, und wir haben jetzt Glaubenslehren betrachtet, Glaubenslehre muss in Anbetung münden, zur Anbetung führen. Und das schenke der Herr. Wenn wir Gedanken Gottes bedacht haben, dann wollen wir zur Anbetung darüber kommen und lernen, diesen großen Gott in Christus durch den Geist ihm Ehre zu bringen. Das wollen wir jetzt tun. Wir nehmen uns Zeit dazu und stehen auf. Vater, wir danken dir, dass du durch den Geist uns dein Wort gegeben hast, sodass wir dich kennenlernen dürfen und deine Gedanken dir nachdenken dürfen. O Herr, wir danken dir, dass du uns winzige Wesen uns doch in dein Bild geschaffen hast, sodass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Wir preisen dich darum. Bewahre uns, Herr, diese Gemeinschaft. Bewahre sie uns untereinander. Lass uns, Herr, die Einheit offenbaren, die zwischen dir und dem Vater ist und mit dem Heiligen Geist, damit die Welt erkennen kann, du wurdest vom Vater gesandt. Herr Jesus, lass das bei uns Wirklichkeit werden. Lass uns, Herr, in dieser dunklen Welt ein Zeugnis sein für dich. Wir preisen deinen Namen und danken dir, dass du das Undenkbare, das Unvorstellbare bei uns verwirklichen kannst, tun kannst. Wir trauen dir das zu. Herr, wir brauchen immer wieder Erneuerung. Wir brauchen Korrektur. Wirke du in uns, Herr, das dir Wohlgefällige. Amen.